Welcome to the 80s. Willkommen in den 80ern. Was bedeutet das?
Ja, auf wen das betrifft, das hört ihr gleich.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Heute auf Abstand, heute remote, weil es zeitlich so besser hinhaut. Du musst ja in den Urlaub fahren, ne?
Wegen dem ist das? Nee, glaube ich nicht.
Ja doch, das ist so eine Zeit lang, da wo wir normalerweise aufnehmen würden, seid ihr doch weg.
Ach so, so meinst du das. Ja, das stimmt.
So, und weil ich nach der Arbeit nur ganz schlecht, also ich kann zu euch hinfahren nach der Arbeit, aber ich komme ganz schlecht wieder zurück. Jetzt haben wir das Experiment gewagt und jetzt remote aufgenommen. Wir haben gerade auch schon eine Folge für die Podfluencer aufgenommen. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich gehe davon aus, dass alles sehr gut klingen wird.
Weil die Sendung, die war so spontan, die kann man nicht wiederholen.
Nee, das funktioniert nicht, nee. Okay, du hast mir gesagt, weil eigentlich, das kann ich auch sagen, wir nehmen eine halbe Woche vorher auf, also bevor wir es überhaupt aufnehmen würden. Das heißt, wir hatten eine ganz wenig Zeit zum Vorbereiten gehabt und haben eigentlich gesagt, ja, wir gucken mal, was auf uns zukommt. Aber dann hast du mir gerade gesagt, nee, du hast eine Idee. Du hast etwas, worüber du reden möchtest.
Ja, und zwar ist mir der Gedanke gekommen, dass viele Künstler, also viele Musiker, die auch von denen ich auch Platten sammle und so weiter, in diesem Jahr 80 Jahre alt werden. Die magische Zahl von 80.
Also ich wüsste einen, weil das wollte ich dir nämlich eigentlich am Ende der Aufnahme pitchen, dass wir da mal drüber reden können, über Udo Lindenberg. Von dem weiß ich, der wird nämlich jetzt im Mai wieder 80.
Ja, den habe ich auch auf meiner Liste stehen.
Aber du hast noch mehr 80? So viele sind von 46, Wahnsinn.
Ich hatte erst mal gedacht, schreib's mal ein paar auf. Ja, hätte ich mal jetzt nicht angefangen.
Du hast dich das auch gerade angehört, was du gesagt hast.
Ich habe alleine jetzt, und ich bin ja auch jetzt nur die Gröbsten durchgegangen, in Anführungsstrichen, schon auf über 20.
Okay, dann würde ich mal sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit.
Ja.
Dann hau mal den ersten Namen
raus. Ich werde jetzt auch nicht zu jedem jetzt hier ein riesen Buch darüber reden.
Ja gut, aber vielleicht will ich ja nicht zu jedem, wo du nicht groß drüber reden willst, weil ich ja vielleicht groß drüber reden.
Ja genau, du kannst ja auch deinen Senf dazugeben, Anführungsstrichen. Also die Reihenfolge, die ich jetzt nenne, ist jetzt willkürlich. Hat jetzt nichts damit zu tun, ob sie jetzt schon 80 sind oder erst dieses Jahr werden oder ob ich die jetzt am besten finde oder den nicht so gut und deshalb kommt an letzter Stelle, sondern einfach nur, wie ich das so gefunden habe im Internet.
Ja, ja. Also auf Platz 20, nein, Entschuldigung.
Tut mir leid. Und den ersten sage ich jetzt mal, das ist David Gilmour von Pink Floyd. Der wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Ich meine, dass der Roger Waters schon über 80 ist, dass der David Gilmour, glaube ich, der Jüngste war von allen.
Das ist ja der Gitarrist, ne, David Gilmour?
Das ist der Gitarrist, der kam aber auch erst später dazu.
Ach, war er gar nicht vom Anfang an dabei?
Nee, vorher hatten wir einen anderen gehabt. Der hieß Syd Barrett, der war Songschreiber und Sänger und alles und so weiter. Aber der hatte nachher mit den Drogen Probleme.
Ja.
Okay. Auf den war kein Verlass mehr. Dann hat er lieber im Studio gearbeitet und Live-Auftritte konnten mit ihm fast gar nicht mehr machen.
Ja.
Da war immer so ein Spiel, kommt er oder kommt er nicht sozusagen. Das kennt man ja, glaube ich.
Ja.
Und anderen auch.
Genau. Bis jetzt ist es ein normaler Rockstar aus den 60er, 70er Jahren.
Und ich meine, David Gilmour war auch mit Syd Barrett bekannt gewesen. Ich glaube, der hat ihn sogar selber vorgeschlagen. Nehmt ihn doch als Ersatz sozusagen. Also der war am Anfang erst nur Ersatzmann gewesen.
Ich sehe, seit 68 ist er dabei.
Nee, also die zweite LP war schon dabei, aber die erste LP noch nicht.
Ah ja.
Ja, und ich glaube, der war vor Jahr oder vor zwei Jahren noch wieder auf Tournee, hat ein neues Album rausgebracht. Also der ist noch aktiv, ja. Der Junge.
Okay, spannend.
Also jetzt so viel zu ihm jetzt. Dann habe ich Barry Gibb, wird auch 80. Zwei seine drei Brüder.
Also von den Bee Gees, ne, muss man sagen.
Von den Bee Gees.
Ja, also muss man ja ein bisschen einordnen. Du kannst ja nicht erwarten, dass alle
ja,
kennen.
Ja, weiß ich.
Nur weil ich sie zum Teil kenne.
Dafür habe ich dich ja, dass du dann sofort sagen kannst, halt, du musst erklären, von wer Band der ist.
Ja, genau.
Seine drei
also
Brüder.
Das ist der mit den langen Haaren, mit den langen, also mit dieser ja, Löwenmähne der immer, eigentlich.
Der damals mit der Löwenmähne, ganz genau.
Ist nicht so,
und ich meine auch, der auch mit der Falsettstimme immer, ne, gesungen hatte.
Achso, das kann sein.
Oder die Idee hatte zumindest. Oder Idee, weiß ich gar nicht, ob war die überhaupt die Idee von den Bee Gees oder war die Idee von den Produzenten? Da müsste man nochmal nachhaken, weil die selber eigentlich so im Nachhinein mit dieser Falsettstimme gar nicht so glücklich gewesen sind.
Ach, echt?
Die hatten ja da diesen Saturday Night, diesen riesen Hits gehabt und so, aber irgendwie hat das denen doch nicht so richtig gefallen.
Okay, dann waren die wahrscheinlich immer nur drauf, ja, okay, das verstehe ich, weil die haben ja mehr als nur das, als sowas gemacht, muss man ja auch, vergisst
genau.
Man ja immer ganz gerne.
Man vergisst ja, dass sie eine der besten, also weißt du ja auch, vom Gesang her sowieso die besten sind, glaube ich, ne?
Total. Ich meine, es gibt ja diesen total schlimmen, ich glaube, haben wir auch schon mal drüber geredet, diesen totalen schlimmen Film, den die gemacht haben. Dieser Sergeant Pepper Film. Aber nichts gegen die Beatles, ne? Es hat natürlich ihren Charme, wie sie ihren Gesang gemacht haben, diesen typischen Beatles-Gesang. Aber wenn man diesen typischen Beatles-Gesang mal in technisch perfekt hören will, dann muss man sich diesen Film ansehen. Oder gibt es einen Soundtrack zu, wo man nur die Songs hören kann?
Ja, den gibt es, ja.
Da muss man sich den Soundtrack anhören, weil man hat diesen Beatles-Chor, sag ich mal, ne, in technisch Perfektion drin. Es ist der Wahnsinn, wie toll die Songs, also wie toll deren Coverversionen klingen von diesen Songs.
Ja, da muss man echt sagen.
Ja, und wir haben ja, wir beide, wir haben ja auch mal auch ein Lied von denen, das wir spielen, so einen späteren Song, weil die haben ja lange noch Musik gemacht zusammen.
Ja, es war, glaube ich, fast, wenn ich mich jetzt nicht irre, eines der letzten Lieder von denen, also zumindest vom letzten Album, wo der Morris noch lebte, weil man muss dazu sagen, der Morris ist ja schon lange tot und der Robin auch, der Zwillingsbruder von dem Morris. Und dann hatten die ja noch einen anderen, da war der Andy, der jüngste Bruder, der war zwar nicht bei den Bee Gees zusammen, mit denen, sondern hatte Soloplatten gemacht, aber hängen doch zusammen, weil die auch die Songs geschrieben haben und so weiter. Und ich weiß, die hat noch eine Schwester. Ich weiß nicht, ob die Schwester noch lebt, aber von den Jungs ist der Barry der einzige Überlebende bis jetzt. Und der hat auch einige Zeit noch ein Album rausgebracht. Das fand ich auch ganz gut. Nur halt, da fehlte halt der Robin mit seinem Gesang dabei. Da fehlte halt, ne?
Ja, das stimmt.
Der muss irgendwie dabei. Der muss dabei.
Ja. Ja, damit du einen Akkord hast, brauchst du drei Töne, ne?
Ja, genau. Und du weißt ja auch, wie die dann in einer TV-Show in den 70ern haben die den Song Massachusetts gesungen, nur Akustikgitarre und die drei, ne? Da kriegt man das Wein, ne? Wie toll das ist.
Es ist wirklich der Wahnsinn, ist das. Wir müssen mal, glaube ich, mal eine Folge über die drei machen.
Kann man machen. Und vor allem, die haben ja das Glück gehabt, dass drei Brüder verschiedene Stimmen lagen.
Stimmt, ja.
Ne, ist auch nicht selbstverständlich. Wenn da an
die
uns
waren ja
denke,
auch schon, ja.
Zwei Söhne, ja. Vater, alles die gleiche Stimmlage, das ist echt dumm.
Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal irgendwie Gesang oder so von uns aufgenommen haben, wir kurz überlegen waren, wer hat jetzt eigentlich welche Passage
gesungen. Ja, wir wussten nachher nicht mehr, wer jetzt der Sänger gewesen ist.
Da hast du recht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die von Natur aus so sind, aber auf jeden Fall, es ist... Also es lohnt sich wirklich, in die Sachen reinzuhören, außerhalb von den Dingern, die jeder kennt, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, die haben wunderbare Sachen gemacht. Und die hatten da, glaube ich, auch 3-4 Comebacks. Also der erste war ja dann, in Australien waren die ja schon Anfang der 60er Jahre bekannt. Da waren ja praktisch ja Teenager.
Genau, die waren ja sehr ziemlich jung, als sie angefangen hatten, ne?
Ja, und dann, da gibt es auch Aufnahmen bei YouTube. Unglaublich, wie da haben die aber, glaube ich, noch A Cappella gesungen. Eine Zeit lang. Mhm. Unglaublich, wie die da abgegangen sind. Der Barry war natürlich der Älteste. Der Ältere war da 3-4 Jahre älter. Im ganzen Kopf größer als die anderen beiden. Hat sie nachher auch, ausgeglichen, aber war echt klasse. Also die 60er muss man nehmen. Dann hatten sie ja ganz kurz getrennt. Ende 69. Aber Anfang der 70er waren sie wieder zusammen. Ein paar Hits gehabt. Dann war wieder eine kleine Flaute. Dann kam der große Durchbruch mit der Disco-Musik. Also man kann da und dann war wieder eine kleine Flaute. Und dann waren sie, Ende der 80er Jahre waren sie wieder voll da. Die hatten mehrere Hoch- und Tiefs wohl gehabt, aber im Prinzip waren die echt super.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt. This is where I came in, ist ja der Song. Ja. Das heißt ja auch, dass, also von dem ich gerade geredet habe, den wir auch manchmal zusammenspielen, der ist von 2001 und das Album heißt auch so und ist das letzte Album unter dem Namen Bee Gees.
Er kann hinkommen, ja.
Also richtig aufgenommene Album. Also gibt natürlich Compilations und so was, die kamen
ja
später.
Ja, ja. Ja, gibt es ein Compilation, dann wo ein, zwei Lieder unveröffentlichte Sachen sind, also die damals nicht rauskamen und so weiter, ne?
Aber die haben keinen Song zu dritt gesungen, sehe ich gerade. Oder zumindest Lead Vocals nicht.
Nee, das ist halt bei denen ja auch, auch so, wie bei vielen Gruppen ist, der Songschreiber.
Okay, hier Harmony Vocals ist dabei. Okay, ja, ja,
stimmt. Ja.
Hier, ja. Okay. Achso, wer aber den Song geschrieben hat, den darf ihn singen. Okay.
Ist eigentlich so bei fast allen Bands so gang und gäbe. Es gibt einige Ausnahmen, aber ich meine auch, dass sie auch fast alle Songs gemeinsam geschrieben haben. Zeitlang, da ist ja immer so, eine Zeit lang bekommen die ja so einen Ego-Trip, dann sagen sie, nee, das machen wir nicht mehr. Ich meine, die ersten Platten von denen in den 60ern war immer, stand immer Barry Morris und Robin drunter. Mit einigen Ausnahmen. Und später haben sie ganz genau getrennt. Barry mit dem und Morris mit dem oder alleine.
Für die Steuern besser gewesen oder so.
Ich weiß nicht warum. Und dann kamen sie wieder auf den Gedanken, wieder alle drei Namen zu nehmen, ne? Okay.
Was ich bloß halt interessant finde, das Album, jetzt mal so kurz überflogen, erstmal die, okay, ich kenne das ganze Album nicht, ich kenne nur den Song, den Song finde ich richtig gut. Kam jetzt nicht bei allen so gut an, aber was ich interessant finde, ist halt, dass der ultra lange gebraucht hat, das Album fertig zu machen, weil die haben wohl, wenn ich jetzt so überfliege, irgendwie immer nur dann, die haben Lieder geschrieben und dann haben sie ein neues Lied gehabt, okay, kommt aus Album. Und dann war irgendwie wieder Flaute und dann haben sie wieder ein Lied geschrieben und kommt aus Album. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, komm, jetzt nehmen wir die letzten Songs auf und haben dann 5 Songs irgendwie in kurzer Zeit aufgenommen.
Ja, die waren auch eine Zeit lang, waren ja auch sehr fleißig für andere Künstler. Man kann da ja sich kaum vorstellen. Die haben für andere Künstler ganze LPs komponiert. Barbara Streisand war ja da mit Barry Gibb. Der hat ja dann, sie galten als neues Paar, war aber, glaube ich, gar nicht gewesen. Das sah zwar so aus auf der Platte, als wenn die beiden verliebt sein und so weiter oder ein paar, aber war aber glaube ich nicht so. Mhm. Und dann Kenny Rogers, kennt vielleicht einige, so ein Country-Star, ganzes Album produziert und geschrieben. Und dann gab es auch noch Soloplatten von Robin jetzt in den 80ern, glaube 3-4 Stück noch. Er hat ja auch alle alleine gemacht. Der hatte einen riesen Hit gehabt in Deutschland, glaube ich. Juliet hieß das. Ich glaube, da war 84, 85. Ein Sololied. Mhm. Auch klasse.
Ja, hatten also wir ja auch schon mal drüber geredet, ob wir mal was machen über Leute, die für andere Leute Songs schreiben und so weiter. Oder
ja. Ja,
Bands
die haben nicht,
und so weiter, die für andere Bands Songs
schreiben. Ja, aber die haben nicht nur einen Song auf der Platte, sondern die ganzen ganze LP produziert und geschrieben.
Ja, und ich muss bei den Bee Gees immer daran denken, es gab mal zum Record Store Day vor einigen Jahren, gab es mal, wie hießen die nochmal? Da gab es auf jeden Fall so eine Coverplatte von den Foo Fighters. Die hatten dann eine ganze Platte für den Record Store Day gemacht, oder die kam zum Record Store Day raus, wo sie halt dann 5-6 Songs oder so halt von den Bee Gees gecovert hatten. Und die war unheimlich teuer. Und ich glaube, deshalb sind sie später hingegangen, haben die halt dann als im Streaming veröffentlicht. Man muss jetzt dazu sagen, wenn man jetzt erwartet, dass man eine Foo Fighters-Version von den Bee Gees kriegt, dann ist man enttäuscht. Weil die haben dann wirklich, die haben eher so aufgenommen nach dem Motto, okay, wir covern das jetzt, wie so eine Bee Gees Coverband das machen würde. Ne? Also die haben jetzt nicht auf die Idee daraus, irgendwie so Grunge, Rock oder so zu machen, sondern die haben eher gesagt, okay, komm, wir haben ja unsere Instrumente, die nutzen wir, um so den Bee Gees Sound nachzumachen und so. Da gibt es ein paar schöne Dinger drin. The Dee Gees heißt das.
Ach so, schön.
Heißen die da. Dee Gees und dann hatte, glaube ich, Hail Satan. Also nicht Satan, sondern Satin wie der Stoff.
Mhm.
Doch mehr Songs. 10 Stück haben sie gemacht. Also okay, nee, 5 Coverversionen sind drauf und dann sind nochmal 5 Live-Versionen von ihrem damaligen Album Medicine at Midnight drauf.
Also.
Was haben sie gecovert? You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy, Shadow Dancing und More Than a Woman.
Ja, aber alles aus der Disco-Zeit.
Disco-Zeit,
ne?
Ja, genau.
Ja.
Und es ist halt auch eine Disco-Platte, muss man dazu sagen. Aber lohnt sich mal reinzuhören, auf jeden Fall. Should Be Dancing ist ganz witzig. Okay, wen hast du sonst noch von deinen 80 Jahre? 80 Jahre graues Haar.
Lindenberg wollen wir ja mal, mal eine eigene Sendung machen vielleicht.
Müssen
ne?
wir, genau. Vielleicht so auch kurzfristig, also weil Lindenberg, er jetzt nächsten Monat 80 wird und so. Und wollte ich auch schon länger machen.
Gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Also gibt es
also gibt's eine ganze Menge zu erzählen. Ja, und auch
die ganze Sendung wert, ja.
Jetzt können wir aber auch dazu sagen, dass wir Udo Lindenberg ja mal getroffen haben, durch Zufall.
Ja, Urlaubsreise in Hamburg waren wir.
Genau, sind wir einmal Hotel Atlantik vorbeigelaufen. Wie alt war ich da? 12 oder so? Das war doch zu der Zeit mit seinem
Comeback-Album 2008, oder nicht? Das war ein Jahr, bevor der große Durchbruch kam, 2006. Der große
Comeback. Fünfte Durchbruch von ihm, ja.
Aber der allergrößte Comeback, von dem er immer noch lebt, glaube ich. Ne?
Genau, 2008 war das. War das 2007, dann war ich 13.
Ja.
Ne? Da kam Stark wie 2 nämlich raus, 2018. Und du warst so...
Nicht 2018, nicht 2008.
2008, Entschuldigung. Ja. Du hattest dann darauf gezeigt, Hotel Atlantik, hier wohnt Udo Lindenberg und in dem Moment kommt er da unten angebracht.
Und wieder ankam, der kam aus dem Nichts, kam der, ne? Da war so ein Garten oder Wäldchen, weiß ich nicht mehr.
Ein Park, ne? Ja, ja, irgendwie so weit in der Richtung wirkte das, ja.
Auch mal stand er dann da. Und er wusste nicht, soll er kommen, soll er nicht kommen? Er war richtig.
Ja, genau. Und wir wussten nicht, okay, sprechen wir jetzt an oder gehen wir einfach weg. War vor allem kurz die Überlegung, ist er das nicht? Weil er ja nicht mit Hut rumgelaufen ist, sondern er hat ja so eine Schiebermütze aufgehabt.
Ja, genau.
Und sind wir, glaube ich, noch ein Stückchen weitergegangen und dann bist du aber hast gesagt, okay, nee, komm, ich gehe da mal eben rüber. Und
wir müssen mal rüber.
Da hat er schon die Autogrammkarten gezückt gehabt.
Ja. Das wäre ja enttäuscht gewesen, wenn man nicht zurückgegangen wäre.
Ich glaube, wir haben ihn dadurch auch ein bisschen verschreckt, dass wir gesagt haben, ja, wir kommen aus der Nähe, wo er herkommt.
Ja.
Also er kommt aus Donau, wir sind nicht so weit weg.
Aber der war echt so gut drauf, der hat, glaube ich, schon im Geheim schon gewusst, dass sein nächstes Album, da war er nicht mal weit entfernt, nimmt ja immer schon vorher auf, die Aufnahmen sind wahrscheinlich so gut gelaufen, der war echt gut drauf.
Ja, und ist ja auch noch ein Banger-Album, Stark wie 2.
Ja, muss man echt sagen.
Auch wenn mein Lieblingssong ein anderer ist, aber aus seiner tiefen Phase eigentlich kommt, wo er gar nicht erfolgreich
gewesen ist. Ja, es gibt ja viele Alben, die sind total untergegangen, aber trotzdem ein, zwei Perlen sind immer drauf.
Ja, ja, klar. Das
darf man nicht vergessen, ist ja bei vielen großen Künstlern. Das Album selber fällt durch, aber trotzdem sind immer noch ein, zwei Perlen drauf, die sonst keiner kann.
Ja.
Ne? Ja.
Also ich bin ganz ehrlich, ich würde ihn gerne mal in so einer kleinen Venue sehen, also so ein kleinen Ding sehen. Ne? Hätte ich richtig Lust, aber das kriegst du nicht mehr hin, weil er ja nur noch Stadien macht.
Ja.
Zu Recht. Ich gönn's ihm auch. Also, ne, auf jeden Fall. Aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, so, ich hätte ihn gerne in der Phase gesehen, wo er nicht so erfolgreich war, um halt so ein bisschen mehr auf Tuchfühlung zu gehen. Aber das muss man auch dazu sagen.
Essen-Lichtburg, der müsste da kommen.
Genau, sowas, ja. Aber du hast ja auch mal den Gitarristen von ihm getroffen.
Ja, Steffi Stefan, Bassisten.
Genau, dem gehört ja das Jofel.
Ja.
Das ist ein Club, Konzerthalle in Münster. Kommt ja auch aus Münster, glaube ich, der Steffi Stefan.
Ja, der kommt aus Münster.
Und da hast du mal Platten verkauft.
Und da war eine Plattenbörse, ja. Und da ist er mal durchgestöbert da. Hat selber mal geguckt und da habe ich den. Warst du dabei oder wer war?
Nee, du hast es nachher. Das war einer der Tage, wo ich nicht dabei gewesen bin, um dir zu helfen. Da hatte ich keine Zeit gehabt. Habe ich richtig geärgert im Nachhinein.
Ja. Nö, da lief er überall vorbei, hat sich Platten angeguckt, an meinem Stand blieb er auch stehen, ich hatte ja auch ein paar Lindenberg-Platten, dann hat er gesagt, oh, guck mal hier, der war nicht alleine, da war noch jemand dabei, ich weiß nicht, wer das war, ein Besucher, ich weiß nicht, wer dabei war. Und dann war, oh, guck mal hier, ich hatte gehofft, dass er jetzt einen kauft. Aber ich war auch zu dumm, ihn nach dem Autogramm zu fragen. Das hat mir eigentlich sonst nicht passiert, aber ich war auch so baff, dass er auch mal da ankam.
Ja. Aber im Nachhinein denke ich mir auch so, okay, wäre auch blöd, fände ich ein bisschen komisch, wenn du ihn auf eine Udo Lindenberg-Platte hättest unterschreiben lassen, die du gerade noch verkaufen wolltest. So nach dem Motto, jetzt verkaufe ich die aber mit doppelter Aufschlag oder so.
Nee, auf der Platte hätte ich gar nicht gemacht. Ich habe ja immer Zettel dabei und so weiter.
Ja, ja. Ja, aber ich sage mal bloß, so im Nachhinein habe ich das gedacht, so,
ein bisschen komisch aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass er extra nicht gemacht hat. Weil er weiß ja nicht, dass ich das für mich selber behalte. Und das ist ja heutzutage ja so schlimm. Die geben keine Autogramme mehr, weil die genau wissen, anderen Tag ist die Platte oder die Postkarte, was weiß ich was, ja, bei eBay drin, ja, ne?
Genau, es gibt genug, also vor allem amerikanische Künstler, das ist ja richtig schlimm, die halt sagen, ey, ich gebe nur noch ein Autogramm für Charity. Also wenn irgendwo sich bei ihm gemeldet wird, wie für einen guten Zweck irgendwas verkaufen oder sowas, dann unterschreibt er noch. Oder du hast halt auch andere Leute, so jetzt Sheeran macht das ja ganz viel, dass er bei so Sachen, die über seinen Shop gekauft werden, da haut er Autogrammkarten mit rein, die er unterschreibt. So dadurch hat seine Unterschrift halt keinen Wert mehr. Also keinen Verkaufswert mehr. So, das heißt, die hauen so viele Autogrammkarten raus und Autogramme raus, dass du halt dann da dementsprechend keine Wertsteigerung hast.
Ja, okay. So kann man es natürlich auch machen, ne?
Also tut natürlich das Handgelenk davon weh, muss man auch sagen. Aber meinst du, er wusste, dass du ihn erkannt hast oder sowas?
Ja, sicher. Ich habe ja doch gesagt, dass er. Sie sind doch Herr Steffi Stefan.
Achso, hattest du jetzt, okay, wusste nicht mehr.
Ja, aber ja. Man muss dazu sagen, man kann Leute aber so auch kaum erkennen, wenn die ohne nicht auf der Bühne sind, ne? Die haben ganz normale Klamotten an.
Ja.
Ne? Sind auch nicht, ohne Schminke, kannst du sagen. Schwer zu erkennen.
Ja, ja. Bin gespannt, wie du sonst auf der Liste hast.
Einen gewissen Donovan. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Der war in den 60er Jahren auch ganz groß im Geschäft mit Balladen und so weiter. Einige kennst du auch, Sunshine Superman und Mellow Yellow.
Ja.
Du hast ihn kennengelernt damals mit einer Girl Group mit dem Song Atlantis.
Ja, mit den No Angels für genau, den Film Atlantis.
Viele Namen nicht mehr ein, No Angels, aber stimmt.
Ja, und hast du mir die Single damals noch gekauft auf dem Flohmarkt, glaube ich, oder so.
Ja, nee, also die habe ich, glaube ich,
im Geschäft gekauft. Sachen hatte.
Die habe ich sogar im Geschäft gekauft. Ne?
Ja, ja, und wenn du das sagst, habe ich sofort wieder den Song wieder im Ohr, die Refrain. Ach ja.
Ja. Hello, it was your ocean. Und der war ja auch sehr mit den Beatles zusammen gewesen. Also jetzt hier in Indien war der mit denen zusammen und hat angeblich auch John Lennon diese Zupfgitarre, also diese Fingerpicking beigebracht und so weiter. Ja,
jetzt können wir ja kurz sagen, also die Podbrands-Erfolge, ich weiß nicht, ob dann jetzt erscheint, ob die vor uns erscheint oder nach uns. Aber da hatten wir ja auch kurz über Herr der Ringe und Beatles geredet. Und Donovan, der sollte nämlich auch eine Rolle in diesem Beatles-Film spielen.
Ja, also der war...
Herr der Ringe-Film spielen. Hatte ich aber auch...
Der war diesen mit ihm echt gut zusammen gewesen. Der hat auch, wenn mich nicht täusche, den Song Yellow Submarine hat er, glaube ich, auch sogar eine Zeile geschrieben. Oder Paul McCartney hat ihn gefragt, was er von dem Text hält und so weiter. Irgendwie war da was. Der war sehr mit denen involviert.
Ja, ich finde es aber so schnell nicht, also aber hab ich in der Folge mehr als einen Ring, Tolkien und die Musik der 60er und 70er Jahre drüber geredet. Kann man nochmal reinhören. Von 2024.
Aber bei dem muss man sagen, der hat also dann 60er Jahre hat er voll durchgestartet, aber in den 70ern wurde schon weniger und irgendwie läuft er immer noch den alten Erfolgen nach, er hat es irgendwie nicht geschafft, nochmal so ein riesen Comeback zu machen. Bis auf den mit den No Angels da, ne? Natürlich ja, live, wenn er irgendwo auftritt, ist natürlich auch ausverkauft und so, aber plattenmäßig ist jetzt nicht mehr so viel.
Ja, aber ich glaube, aber da hat er Glück gehabt, dass er ein Lied rausgebracht hat, das hieß Atlantis und Disney hat einen Film gemacht über Atlantis. Und da haben sich halt wahrscheinlich irgendwie Geld gespart, um dann irgendwie einen Song... Ist ja auch kein... Muss man auch dazu sagen, das war eine Phase von Disney, da haben sie versucht, aus diesem Musical-Ding rauszukommen, also haben sie keine Musicals mehr gemacht. Da kam ja sowas wie Schatzplanet und sowas. Die Phase hat leider nicht richtig funktioniert, auch wenn sehr, sehr, sehr gute Filme rausgeworden sind. War aber nicht mehr für das ganz junge Publikum gedacht. Und da hatten sie wahrscheinlich auch keine Lust gehabt, irgendwie jetzt einen ihrer Komponisten oder sowas dran zu setzen für so einen Song und haben dann einfach in dem Fall auf Donovan zurückgegriffen, der einen Song mit dem Titel gemacht hat.
Mhm.
Das war sein Glück. Ja. Und dann durfte er bei Wetten, dass mit den No Angels auftreten und hat dafür gesorgt, dass der gute Harald für seinen Sohn Nico die Single kauft, weil er von dem Song so begeistert gewesen ist.
Ja, Donovan, ich habe auch jede Menge Platten von dem, auch sammle ich auch. Nur man kommt halt auch teilweise schlecht dran, weil ja halt LP-mäßig hat er nicht so viele Käufe in Deutschland gehabt. Singles wohl, aber LPs haben sie nicht so verkauft und von daher ist es immer schwer dran zu kommen. An die Erstpressung. Ne? Auf CD kannst du jetzt alles kaufen, ist klar, aber ich möchte dir gerne die Erstpressung in der Hand haben. Ja, und dann habe ich jetzt hier einen gewissen Graham Goodman.
Sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Den Namen wird gar nichts sagen. Aber wenn man dann einige Lieder aufzählt, zum Beispiel No Milk Today.
Ah, ja.
Mhm. Und dann von den Hollies, Bus Stop und so weiter. Und andere fällen jetzt Sachen, die er als Jugendlicher, der war, glaube ich, keine 18, 19, schon geschrieben hat in den 60ern. Der war praktisch erst Komponist und wurde dann bei einer Band, die heißt 10cc, wurde dann so richtig bekannt.
Warte, willst du mir gerade sagen, dass der Typ, also einer von 10cc, No Milk Today geschrieben hat?
Ja.
Okay.
Man kann es kaum glauben. Man kann es wirklich kaum glauben, aber...
Weil ich war gerade überlegen, okay, ist das schon Candy Pop gewesen? Okay, was kommt jetzt? Kommen jetzt die Archies oder so? Aber das hatte ich jetzt ja, nicht erwartet.
Aber das stimmt auch. Die hatten dann auch, ich weiß jetzt mal, der Graham Goodman war ja da mit dem Ex, also 10cc, die Gruppe gab es ja schon einige Jahre vorher. Die war jetzt keine Band in dem Sinne, sondern die waren praktisch Komponisten für so eine Art Bubblegum-Musik, hieß halt damals mal. So 69, hieß,
ja.
Haben die einige Songs geschrieben, aber nicht unter ihrem Namen, sondern auch mit Pseudonym und so weiter. Und dann gab es nachher den einen Riesenhit, Neanderthal Man, da hießen sie Hot Legs. Ne, also die haben viele Pseudonym angenommen. Da war der Goodman, dann der andere hieß Lowell Cream, dann wer war der andere nochmal gewesen? Wie hieß der andere? Oh, da darf nicht wahr sein.
10cc, warte.
Lowell Cream.
Eric Stewart, Lowell Cream, Kevin Godley.
Genau, Kevin Godley.
War der Schlagzeuger.
Ja, und Lowell Cream und der Godley haben sie nachher getrennt von 10cc und sind dann auf die Schiene gegangen, Filme für MTV herzustellen. Und waren da sehr erfolgreich.
Aha, also die haben Musikvideos gemacht?
Die haben jede Menge Videos gemacht.
Interessant. Aber hatten
selber auch bei Hits. Aber wir sind ja jetzt eigentlich bei Graham Goodman.
Genau, ich habe nämlich gerade gesehen, der hat auch hier For Your Love von den Yardbirds geschrieben.
Ja, genau. Also man kann es kaum glauben, was der als Songs geschrieben hatte.
Normalerweise hat ein Album von den Ramones, hier Pleasant Dreams, hat er produziert.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Album von denen gewesen ist, bin ich ganz ehrlich.
Ich kenne mich
der Diskografie von den Ramones überhaupt nicht aus.
Ja, und dann mit Dance is Here war ja auch noch, weil er dann an der Bassgitarre und hat dann auch noch wieder Songs geschrieben. Singen konnte der auch gut, die waren ja auch sehr gut vom Gesang her. Dance is Here war ja auch sehr, jeder Song war auch wieder irgendwie anders. Und hat auch vor einiger Zeit noch wieder ein Soloalbum rausgebracht, was mir auch sehr gut gefällt. Ne, also der ist auch echt klasse.
Mhm.
Wird auch schon 80. Und dann habe ich mal geguckt, die anderen Mitstreiter, die sind in Anführungsstrichen erst 79, 78. Also er war einer der Ältesten. Älteste. Interessant. Ja. Ich rechne gerade aus, der ist 46 geboren. Dann war er bei den
Scheint Hits auch, dass er der Einzige ist, der jetzt noch, also ich weiß nicht, ob die überhaupt noch auftreten, aber ist er der Einzige, der vom Anfang bis Ende dabei gewesen ist.
Ah ja. Ich weiß auch nicht, ob die noch auftreten. Vor einiger Zeit, wenn dann, nur noch höchstens mit dem Eric Stewart zusammen, aber nicht mit den anderen. Die anderen beiden haben sich ganz abgenabelt von denen. Es gab irgendwann mal in den 90er Jahren nochmal so eine CD, wo die alle vier dabei waren, aber hatte anscheinend doch nicht mehr so.
Ja, also ich
da waren immer so zwei da waren immer so zwei Parteien gewesen, die Band. Stewart und Goodman und Godley und Cream. War ja, immer schon so.
Tatsächlich ist nur noch der, also ich habe jetzt was gefunden in der Phase von 2011 bis 2016, die Besetzung oder so. Da ist nur noch der Goodman dabei von den Originalleuten.
Aber 10cc ist auch eine eigene Folge eigentlich mal irgendwann mal wert. Die haben so gute Sachen gemacht. Man kennt immer nur einmal den Love zum Beispiel. Ne? Und
aber ich glaube, da weiß man zum Teil aber auch gar nicht, dass es von 10cc ist, muss man aber auch noch sagen. Ne? Ne.
Der Name ist auch schon irgendwie sehr mysteriös. Die selber haben, glaube ich, auch nie gesagt, was das bedeuten soll. Da gibt es so viele komische Geschichten drüber.
Mhm.
Naja, und dann ist mir aufgefallen, fast eine ganze Band wird dieses Jahr 80. Oder wenn es die Band noch geben würde. Und zwar Slade.
46.
Und zwar
so
Slade.
Lange gibt es Slade schon?
Nein, die gibt es doch keine 80
Jahre. Band wird, alle Mitglieder werden 80. Achso,
alle Mitglieder werden 80.
Ich dachte, dass die Band 80 wird.
Und dann werden sie ja...
Deshalb war ich gerade kurz gesagt, okay.
Ja, nee,
okay.
Also der Noddy Holder und der Dave Hill und der Don Powell. Die werden auch alle, einige, es gibt glaube ich schon 80, sind auch dieses Jahr die 80 erreicht.
Da haben wir doch auch mal jemanden von live gesehen, oder?
Nee, da haben wir noch keinen live gesehen.
Ach nee, ich war bei, nee, okay, nee, alles gut, vergiss es.
Weil ich nur, was für mich halt immer noch unbegreiflich
ist. Ich war bei Sweet.
Ach so. Da habe ich nachgeschaut, die sind tatsächlich erst 79.
Ah ja, okay.
Aber ich kann mich jetzt auch täuschen.
Aber geht's um Slade jetzt?
Ja, geht um Slade und mich wundert, die Band hat sich ja praktisch, also die mit den Originalleuten hat sich ja praktisch dann so 1990, 91, ja, haben sie sich ja getrennt. Okay, nachher ging es noch weiter ohne, also der Hauptmacher, also einer der Hauptmacher war ja dann Noddy Holder, der Komponist und auch Texter, der hat die Songs zusammen mit einem gewissen Jim Lee geschrieben, dem Bassisten. Der Noddy Holder ist ja ausgestiegen, weiß ich nicht, 91 rum.
Mhm.
Und dass er als Vollblutmusiker, muss man schon sagen, nichts mehr gemacht hat praktisch. Also ich wüsste ja, jetzt nicht, krass, dass er niemand eine Platte gemacht hat, sondern bloß noch in so Talkshows aufgetreten ist und Interviews gibt und irgendwie so Comics und so ein paar Sketches macht, aber keine Musik mehr. Das ist für mich irgendwie unbegreiflich, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ne?
Ja, hier, Gastauftritte in Shows, Coronation Street ist aufgetreten und so was.
Ja, man muss doch irgendwie, man kann mal eine Pause machen. Man muss dazu sagen, die haben mal echt stolzes Programm immer gehabt. Die sind wahrscheinlich auch jeden zweiten Tag irgendwo aufgetreten. Aber man kann mal eine Pause machen, aber gar nichts mehr. Wo er ja nicht nur Gitarrist war, der war ja auch Komponist und so weiter, ne?
Ja, vor allem, der war ja hier, wenn ich so angucke, war in der Hardrock-Szene ja richtig beliebt.
Ja.
Von anderen Leuten. Der wurde wohl auch mal gefragt, ob er, also damals 1980, ob er bei AC/DC einsteigen möchte als Sänger.
Ja, hätte sogar gepasst.
Ja, total. Wir hatten ja auch schon mal ganz kurz über Slade gesprochen, als wir über unsere Lieblingsweihnachtssongs gesprochen hatten. Und da hatte ich auf meiner Liste Merry Xmas Everybody von Slade gehabt.
Ja, genau. Und da ist immer noch die Frage, hatten wir damit auch, ist das der größte oder Far Far Away? Ne? Da wusste man es auch nicht genau.
Genau, und da haben sie, glaube ich, nicht so viel getan, aber ich glaube, Merry Xmas Everybody hatte noch den Vorteil des Weihnachtssongs, glaube ich.
Ja, weil jedes Jahr wieder verkauft wird, ne?
Genau, dadurch
bis ist heute, halt, also in England auf jeden Fall ist er, glaube ich,
jedes Jahr. England der erfolgreichste Weihnachtssong überhaupt, glaube ich sogar.
Ja. Ja, dann hatten die dann in den 80er-Jahren nochmal einen Riesenhit gehabt, My Oh My. So, das zu Slade. Da kann man auch eine eigene Sendung machen.
Genau, dann also wenn wir übrigens zu jemandem das nicht sagen und ihr sagt aber, ey, ich möchte unbedingt, dass ihr auch eine eigene Sendung zu XY oder sowas macht, dann einfach Bescheid geben. Einfach eine Nachricht schicken per Mail an papas-musikgeschichte@gmx.de oder in diesem Feedback-Teil von unserer auf unserer Homepage zu dieser Folge packen oder auch gerne über Social Media an @papas.musikgeschichten. So. Einfach irgendwie erreicht ihr uns. Ne? Und dann sagt ihr einfach, okay, dafür, worüber wollt ihr eine Folge haben. Wie gesagt, ich habe einen Kumpel von mir, der hat gesagt, ey, mach doch mal was über Bab, Papa. Wie alt wird denn der Niedeng? So wie Bab, auch 80.
Genau, der ist vor ein paar Tagen, glaube ich, oder vor einigen Wochen 75 geworden. Und Bab ist natürlich auch ein Riesenthema, das kann man auch nicht, die sind ja so angefangen, dann haben sie das und dann die ganzen Umbesetzungen und so weiter, die haben wir. Das ist das wären schon bald 10 Folgen. Man müsste fast jedes Jahr müsste man, also von 80 bis 90, von 90, die sind ja immer noch im Geschäft praktisch.
Ja.
Heißt zwar, glaube ich, mittlerweile Niedeckensbab, aber.
Genau, und dem Rätsel können wir ja auf den Grund gehen, warum es Niedeckensbab heißt.
Ja, das kann man ja wohl erzählen, weil er war von Anfang an dabei und so ähnlich macht es ja, glaube ich, hat Ian Anderson von Jethro Tull ja auch eine Zeit lang gemacht. Ian Andersons Jethro Tull und so.
Ne? Ja, okay. Ja.
Weil er die Decken, glaubt er, hat gesagt, der hat jetzt keine richtige Formation mehr, sondern der sucht sich die besten Leute immer aus jetzt, die mit ihm auf Tournee gehen. Ein paar sind zwar immer die gleichen, aber im Prinzip sind da immer andere Leute. Keine richtige Band mehr, in Anführungsstrichen.
Ja, okay. Und
so wie damals auch John Lennon mal machen wollte mit seiner Plastic-Ono-Band. Je nachdem, wie es ist, einmal wird der eingeladen, mitzuspielen, dann wird der eingeladen, mitzuspielen.
Mhm.
Ganz letztes Gefüge.
Ja, okay, das macht dann Sinn, ja.
Ja, und das kommen wir auch zu einer Band, die haben sie aber, und zwar Jethro Tull. Da ist der gute Martin Barre, der wird 80. Clive Bunker, der erste Schlagzeuger, wird 80. Und dann der ehemalige Bassmann aus der Hochzeit in den 70ern wird auch 80. Der heißt Jeffrey Hammond. Ob das, glaube ich, ein Künstlername ist, das passt ja auch schon wie Arsch auf einmal, in Anführungsstrichen, ne? Hammond als Musiker, so zu heißen, Hammond-Orgel.
So,
Ne?
ja. Er war der Keyboarder?
Nee, der war
Hast du
Bassmann.
gesagt? Ach, Bassmann,
Der war
hast du gesagt, ja,
Bassist.
okay.
Eigentlich war der Maler, aber der Ian Anderson, der Chef von
Aber
Jethro Tull.
die brauchten Bassisten, also haben sie den Bass in die Hand.
Ja, genau
Typische
so.
Bassgeschichte.
Ian Anderson, der wollte immer sein. Irgendwann wollte der in den 70ern, also Anfang der 70er, wollte der seine besten Kumpels eigentlich in der Band haben. Auch wenn die nicht spielen können, in Anführungsstrichen, die müssen dabei sein.
Ja, das tut mir jedes Mal leid für alle Bassisten da draußen, weil ich weiß, das ist ein Instrument, das ist unheimlich, unheimlich wichtig. Es ist auch unheimlich komplex.
Sogar
Klar, man kann
eins
es
der wichtig,
simpel,
ja.
genau, total wichtig für Rhythmus, total wichtig für Harmonie und so, aber es wird halt, man kann halt sehr gut Witze drüber machen. So, und
Also,
vor allem in der Geschichte der 60er, 70er Jahre, wer
ja,
alles Bass spielen musste auf einmal.
mir fällt
Ja.
gerade ein, der Jeffrey Hammond ist praktisch der Stuart Sutcliffe von den Beatles, ne? Der war ja auch Maler und John Lennon wollte ihn unbedingt in der Band haben.
Also haben sie ihm den Bass in die Hand gedrückt, ja.
Ja.
Also Liebe geht raus an euch, liebe BassspielerInnen. Also das ist.
Ne, die werden also auch, also 18. Und der Mastermind Ian Anderson, der ist von 47, der wird erst nächstes Jahr 80.
Naja. Aber wir haben auch schon mal eine ganze Folge über Jethro Tull gemacht, Papa.
Ja, die haben wir gemacht, ja.
Eine sehr beliebte Folge übrigens. Also die kam, also eine der unserer meistgehörten Folgen tatsächlich. Hatte ich
Ja,
nicht erwartet, als wir die aufgenommen haben, weil für mich war Jethro Tull immer so eine Nische.
ja.
Aber man
Da
muss
bist du.
auch dazu sagen, auch jetzt vor ein paar Jahren, als ich die live gesehen hatte, also es war, also war ich überrascht, wie gut, wie fit sie noch, also wie fit er ist. Also Ian
Ja.
Anderson. Wobei, war Ian Anderson oder war es Jethro Tull?
Das war schon wieder Jethro Tull.
Das war schon wieder Jethro Tull.
Ich weiß nicht, seit 5, 6 Jahren nennt er sich wieder Jethro Tull. Wahrscheinlich auch, ich will jetzt nichts sagen, aber mit Plattenverkäufen hat er doch was zu tun, schätze ich mal.
Ja, aber er hat auch ein Händchen für die Musiker gehabt, ne? Da waren auch sehr gute Musiker dabei.
Ja, stimmt. Vor allem, wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ich hatte mich gewundert, dass ein ganz anderer Bassmann dabei war und habe ihn danach schlau gemacht, dass der Bassmann, den er schon seit zig Jahren wieder hatte, keine Zeit hatte und hatte einfach jemand anders, nur ich glaube, der war nur für einen Auftritt in Essen dabei gewesen, was der dann auch lernen muss, ne?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, mit Ian Anderson ist das auch nicht so einfach, Musik zu machen. Der hat wohl seine Vorstellung.
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Da muss das schon fluppen. Ja, jetzt kommen wir zu Leuten, die muss man eigentlich ein bisschen schneller abhaken können, weil die meisten nur einen Hit gehabt haben oder jetzt nicht so bekannt sind, aber trotzdem interessant. Und zwar ein gewisser Doug Engel von der Band I'm Butterfly, bekannt geworden durch
Ah,
den
ja.
Song Illegal da Vida.
Ja, ja, gerade wieder, ja.
Wird 80. Und dann einer,
Oder
John.
also der Song wird auch manchmal In the Garden of Eden genannt. Ich glaube, das kommt durch die Simpsons oder so. Die haben einen Witz darüber gemacht. Aber genau, in der Garden of Eden, I'm
Ja,
Butterfly, ja.
da streiten sich auch die Geister. Wenn man das in der Garda da wieder, das könnte auch in Garten Eden auch vom Ursprung her auch mit gemeint gewesen sein. Aber
Ja, da
das war
gibt es halt so eine
sieben.
schöne, ist eine der ganz frühen Simpsons-Sachen, da geht halt Bart hin und tauscht in der Kirchenorgel, tauscht er die Noten aus und macht dann halt Iron Butterfly in der Garda da wieder und dann spielen die das und dann singen halt auch irgendwie alle und dann siehst du ein paar Wolken und alle sind so, ja, stoned.
Ja, da
So
ist auch
in
eine
der Kirche.
Stone-Platte. Okay, die Single-Version geht nur 2,5 Minuten. Ich weiß gar nicht, das ist ja gar nichts, das Lied. Also da ist ja nur der Riff und dann kommt ein bisschen Gesang, das ist ja schon zu Ende. Aber die LP-Version ist ja eine ganze Seite, so 17 Minuten, 18 Minuten mit einem Schlagzeug-Solo, Bass-Solo, alles dabei, wie halt damals so war. Also
Ja,
da kann man schon ins Träumen kommen bei dem Song.
genau, weil die Vollversion mit diesen 9 Minuten ungefähr, ich kann ihn doch, ich war gerade eben geguckt. Ich kenne den Song nämlich von einem Guitar Hero Teil. Also, das ist ein Videospiel gewesen, wo du ja so quasi Gitarre gespielt hattest. Da musstest du ja passen, die Farben passen zu dem, was auf dem Bildschirm passiert, klicken und so. Ja. Und da hatten sie nämlich die Vollversion mit 9 Minuten oder so gehabt von Inagada da wieder. Deshalb kenne ich den Song. Und ich musste mehrmals spielen, um die volle Punktzahl zu kriegen.
Dann haben die wahrscheinlich, bei 9 Minuten haben die wahrscheinlich das Schlagzeug-Solo rausgenommen, weil auch so 6, 7 Minuten.
Ja, schätze ich mal, ja.
Aber ja, passt schon.
Also, die hatten so, also ich musste mir mehrmals anhören, weil ich es mehrmals spielen musste.
Hat so, aber ist aber ein super Riff, ne? Den kriegt man auch nicht aus den Ohren, wenn man einmal gehört hat.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Und ja, und das war wahrscheinlich zu gut gewesen. Dann kamen wohl noch 2, 3 kleine Hits und dann war es auch schon vorbei mit denen. Der Song war von 68 und dann kurz danach war auch schon nicht mehr so viel. Natürlich auch dann wieder Besetzungswechsel, wie es immer so ist, und dann ist halt alles wieder so.
Ja, und jetzt habe ich noch die Last dieses großen Hits und so weiter, diesen großen Überhits.
Ja, und dann habe ich jetzt noch den ersten Schlagzeuger von Status Quo, John Coughlin, wird auch 80. Mhm. Der schien mir auch dann der Älteste zu sein, weil der Francis Rossi, den werde ich mir jetzt im Mai, ich wollte gerade sagen, den werde ich sehen in Essen.
Der ist ausgestellt.
Der ist, glaube ich, erst 78, glaube ich, erst. Und dann war der, hat mich echt gewundert, dass dann der John Coughlin doch schon so alt war, weil nämlich, da war ja auch eine Schülerband gewesen, dann war er ja schon fast, ist ein Unterschied, ob du 14 bist oder 17, 18, ne?
Ja, total. Total.
Und der John, wie gesagt, der John Coughlin, der war nur bis 82 dabei. Und dann hatten die irgendwann in den 2000ern, gab es dann noch so eine Reunion mit den Originalbesetzung. Die ist dann The Frantic Four, war auch sehr erfolgreich. Haben praktisch die alten Sachen nochmal gespielt. War sehr erfolgreich. Die mussten sogar noch die Tournee noch wiederholen. Da war dann noch der erste Bassist dabei, der Al Lancaster. Mhm. Der ist, glaube ich, 84 ausgestiegen oder 85. Ja, jetzt kommen wir zu einem, der oft verwechselt wird mit jemand anderen. Und zwar, den ich meine, ist Roy Wood. Nicht Ron Wood von Rolling Stones, sondern Roy Wood. Und Roy Wood könnte dir was sagen. Der war nämlich der Mastermind von der Band The Move. Und später ganz kurz bei Electric Light Orchestra.
Ja, da hat man schon mal drüber geredet, über ihn bei
ELO und so. Genau. Und dann kam dann die Band Wizard. Hatten wir auch schon mal von gesprochen, weil die ja diesen als schöne Weihnachtslied gemacht hatten, 73 oder 74.
Genau, war auf deiner Liste drauf, ja.
Und der war auch sehr erfolgreich, aber auch nur ganz kurz. Der hat sich auch, glaube ich, auch ein bisschen übernommen, in Anführungsstrichen. Der hat ja Platten unter Wizard rausgebracht, unter seinem eigenen Namen noch. Und das kann irgendwie auf die Dauer, sage ich mal, nicht gut gehen. Irgendwann fällt ja auch nichts mehr ein oder muss eine Pause machen. Aber Pausen konnte man in den 70er Jahren auch noch nicht so machen wie heutzutage. Heute kann man sich ja 10 Jahre Zeit lassen für ein neues Album. Ja, man musste aber halt jedes Jahr liefern. Und irgendwann ist man dann geliefert, sagen wir so. Dann ist erledigt. Aber
ja,
er ist unter
ja.
Ja, ich wollte nur sagen, unter Fans ist er aber immer noch sehr hoch gehandelt und so weiter. Und wenn er auftritt irgendwo, ist immer noch die Bude ausverkauft.
Total, weil ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, das ist ein bisschen der Vorteil, also das Remote aufnehmen, kann ich in Ruhe Sachen auch noch mit recherchieren, während du am Reden bist, ohne dass du dich davon gestört fühlst. Aber ich habe gesehen, vor ein paar Jahren ist er, so wie viele andere Hollywood-Leute oder Prominente in den USA, auch auf den Alkoholmarkt aufgestiegen und hat so einen Christmas Super Gin rausgebracht.
Aha. Ja,
und, der sieht wirklich aus, also den könntest du auf eine Harley setzen, den Typen.
Ja, der sieht noch fast genauso aus wie in den.
Aber er sieht gut aus, muss man sagen. Ne? Sieht gut aus. Also man sieht ihn die 80 nicht an, wenn ich mich jetzt ansehe.
Nee, ich war auch wirklich überrascht gewesen, weil ja die anderen, habe ich nachgeschaut, die sind auch in Anführungsstrichen erst 77, 78, ne?
Cool.
Ja, und dann habe ich, mit einer 80 war ich auch überrascht, von dem ich den sehr viel halte, der war aber leider auch nur einige Jahre nur richtig voll dabei. Gilbert O'Sullivan. Der hat da so viele schöne Lieder geschrieben.
Ja, woher kenne ich den nochmal? Den Namen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Gilbert O'Sullivan. Hat auf jeden Fall wunderschöne Hits geschrieben. Claire, Alone Again und dann sein größter Get Down.
Und, okay. Okay, jetzt habe ich es gedauert, ja, okay.
Und erst dann, auch dann in den Anfang, Mitte der 70er oder Ende der 70er, war der Erfolg auch weg, kannst du sagen. Er hatte wohl dann nochmal einen kleinen Comeback mit dem Song Irgendwas mit Kiss. Irgendwas mit Kiss war das. Just a Kiss oder so ähnlich. Und dann habe ich auch gedacht, der ist weg vom Fenster, weil ich mit kleinen Recherche gemacht habe. Aber nee, der war praktisch dann...
What's in a Kiss?
What's in a Kiss? Der war dann aber in Japan immer noch und ist immer noch erfolgreich in Japan. Mm. Das hat mich gewundert. Es gibt sogar Lieder, sehr schöne Lieder, die kamen hier gar nicht raus. Sie waren nur für den japanischen Markt und sind dann irgendwie mal auf so eine Best-of so gelandet und so weiter. Hat mich echt gewundert. Der hat auch vor 2 Jahren nochmal ein Album rausgebracht. War auch klasse, ist auch gut. Aber der ganz riesige Erfolg, der war halt auch in den Anfang der 70ern. Der hatte sich ja immer so verkleidet als irischer Junge. Eine große Mütze auf.
Ah, wegen O'Sullivan und so, ja. Okay.
Kurze Hosen und so weiter. Da gibt es auch schöne Aufnahmen aus der Anfangszeit bei YouTube. Echt klasse. Und das Lustige ist, der spielt ja Klavier, ist aber auch angefangen als Schlagzeuger.
Ja, es ist meine Frage, hat er sich auch immer mit den O'Haras geprügelt?
Du meinst mal bei Lucky Luke? Ne, da
ja, genau, weil ich war überlegen, das O'Sullivan, der hieß noch O'Sullivan. Waren das die mit den großen Nasen oder mit den großen Ohren?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Okay. Da muss man mal die neue Serie sehen, aber.
Ja, da muss man mal nachrecherchieren. Ja, aber man vergisst auch so viel, Alter, ne?
Ja. Ich meine, dass die O'Sullivan hießen, oder? Egal.
Ja, dann habe ich jetzt noch, bevor wir zu einem ganz Bekannten kommen, etwas unter Gitarristen. Natürlich ein sehr bekannter, Jan Ackermann heißt der, ein Holländer oder Niederländer.
Ja.
Weil bekannt geworden durch die Band Focus, vorher auch schon bekannt durch eine Band, Brainbox hieß die, glaube ich.
Ja.
Aber bei Focus ist er voll eingeschlagen und vor allem hat der hat gespielt wie kein anderer. Und der kam auch ein bisschen aus dem Jazz. Der hat
geackert.
Wollte ich gerade sagen, der hat geackert an der Gitarre. Also Focus hatte ein paar Hits gehabt, Hokus Pokus, sehr lustig. Dann gibt es Focus 2 und dann gibt es noch, wie heißt der Song nochmal? House of Focus King 3, hatten die noch gehabt. House of King war aber mehr Flöten. Das klingt fast so, als ich damals so anfing mit Musik zu hören, so mit 15, 16, hatte ich immer gedacht, das ist Jethro Tull, aber das war Focus, weil er ist sehr, sehr ähnlich wie Jethro Tull, der Song aufgebaut, mit Flöte und so weiter. Und dann hatten die noch einen Riesenhit gehabt. Ganz am danach, da war ein Mädchenname, fällt mir jetzt nicht ein, war eigentlich Schande über mich, aber naja, ist egal. Auf jeden Fall hatten die dann einige Hits gehabt und da jetzt mittlerweile spielt er auch immer noch. Aber der ganz große Erfolg, glaube ich, ist nicht mehr da. Aber braucht er auch nicht. Der muss ja auch nichts beweisen, nichts. Er hat damals bewiesen, dass er ein Superkönner ist. Ja, gut. Und jetzt kommen wir zu jemandem, da war ich auch sehr überrascht, weil man die immer noch so als junge Kerle vor sich hat. Benny Anderson von ABBA.
Ah,
Und dann war ich noch mehr überrascht, dass der Björn schon 80 ist. Der wird dieses Jahr 81.
Über die beiden hatten wir ja letztens geredet, bin da König der Löwen-Folge ganz kurz.
Und wenn man dann zurückrechnet, denkt man auch, ABBA war richtig bekannt, 74, 75 angefangen. Da war der ja schon fast 30, ne, so ein Spätzünder. Ja, so genau ist das auch nicht, weil die hatten ja vorher schon eine andere Band gehabt, die hießen sie Hepstars. Also der war schon in den 60er Jahren, war der auch schon in groß im Rennen gewesen, aber jetzt nur in Schweden, ne?
Mhm.
Und der war auch Komponist gewesen für andere, meine ich. Ja, der Benny wird auch schon 80.
Ja.
Ja, von denen, ja, man kennt ja, weiß nicht, wann war das letzte ABBA-Album? Ist das noch nicht so lange her? 2-3 Jahre? Da war auch so ein riesen
schon länger, 2-3 Jahre.
Toverbot drum gemacht worden, ne?
Genau, da waren ja, wir wetten das. Und da haben sie mit Helene Fischer zusammen gesungen, glaube ich sogar.
Genau, und dann gab es halt, die sind ja dann auch
und
dann
war ja auch die Zeit, genau, mit ihrer Show da in London.
Genau.
Aber Voyage, genau.
Genau, dass sie selber nicht auftreten, sondern halt irgendwie mit Computer animiert. Wie war das da?
Ja, das
sind,
genau.
Das sind also, die wohl, aber...
Ja, die hatten dann am Computer, das hat jetzt KISS, haben das jetzt auch gemacht. Oder beziehungsweise sind jetzt gerade noch in Entwicklung. Die haben sich dann halt über Motion Capture und sowas, haben sie halt ihre Performance gemacht und so. Und wie nennen die das nochmal? Also auf jeden Fall sind die halt animiert. Man sieht auch, wo das Animationen sind. Die sehen jetzt nicht so, also wie ich das richtig im Kopf habe, nicht so 1:1 wie richtige Menschen aus, weil da hast du das Problem, dann kommst du in diesen Uncanny Valley rein. Und, doch, haben sie. Doch, versucht so menschlich wie möglich zu machen. Sieht aber dann, mal gucken, wie die Bewegung aussieht. Aber die sind halt so als Hologramme auf der Bühne. Und gehen durch ihre Jahrzehnte des Erfolgs so. Quasi altern live auf der Bühne. Wenn du so willst. So habe ich das von Bekannten gehört, die es angesehen haben.
Na, aber braucht man nicht viel zu reden. Die kennt ja fast jeder, ne? Die gab es auch nur bis 83, glaube ich, ne? Oder 84, da war es auch.
Nee, die gab es. Haben die nicht das letzte Album in den 90ern rausgebracht? Weil die haben ja auch einen Bezug, also Benny und Björn, die haben ja auch einen Bezug zu zu König der Löwen, habe ich da erzählt.
Ja, aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass die in den 90er Jahren noch ein Album rausgebracht haben.
Ah ne, ja, Entschuldigung, siehst du, 81, 82 haben sie sich getrennt. Ich war bei 91, 92 gerade im Kopf.
Ich meine, die letzte Single.
81, 82. Ja.
Also die letzte offizielle Single war, glaube ich, Under Attack hieß sie, glaube ich.
Ja, genau. Und haben sie offiziell eine Pause gemacht, quasi.
Ja, genau. Machen ja meistens Bands. Die trennen sich nicht, machen eine Pause. Ne, und die Pause ist dann.
Genau, gab es 21 den Comeback und so weiter. Neue Lieder, I Still Have Faith in You und so. Studioalbum Voyage erschien. Wurde 2021 angekündigt und so weiter. Erschien 2021, November 21.
Aber ich meine, dass die Agneta hat ja da sehr viele Soloplatten gemacht.
Ja, die beiden haben ja auch.
Einer von den beiden, ich verwechsel die beiden immer. Einer von den beiden hatte viele Soloplatten, auch einige Hits gehabt, war auch bei Disco gewesen, gibt es auch Aufnahmen von.
Ja.
Aber jetzt fällt mir gerade der Name ein von Focus. Silvia ist ein Riesenhit gewesen.
Ja, und ich habe gerade nochmal geguckt, die hießen nicht O'Sullivan, sondern O'Timmons.
Ach so,
O'Timmons und O'Hara. O'Hara war richtig. Du warst, glaube ich, nur eine ganz große Person. Bin ich fast schon enttäuscht, dass du die nicht genannt hast. Ich weiß, du hast gesagt, du hast so viele. Und ich kann mir vorstellen, du hast noch welche auf der Liste, die du noch nennen willst.
Ja, eigentlich nur noch zwei Leute noch von einer Band, die ich auch damals sehr gut fand.
Okay.
Die war aber auch nicht lange im Großen dabei. Und zwar von Sailor zwei Leute, George Kayanus und Phil Pickett. George Kayanus war
Sailor,
ja der
hatten die denn?
Ja, Sailor hatten ja eigentlich nur 3-4 Riesenhits, aber dafür waren sie aber Riesenhits gewesen mit Glass of Champagne und Girls, Girls, Girls.
Ah ja, Girls, 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 ja.
Und irgendwann mal in den 90ern ein Riesen-Comeback gab mit so Columbia, so ähnliches, hieß das so ähnlich. Mhm. Aber der Phil Pickett, der war, also der George Kayanus war ja auch der Sänger, Texter und Songschreiber.
Ja, ich weiß, worauf du gerade hinaus willst. Ich sehe gerade. Ja,
und der erzähl. Phil Pickett, der hat sich nach der Trennung, die haben sich, glaube ich, so, die haben sich mal mehrmals getrennt, Zähler. Also nach der ersten Trennung, 80 rum, hat er sich ja selbstständig gemacht als Komponist. Und einen Riesenhit kennt wahrscheinlich auch fast jeder von der Gruppe Boy George, ne, Culture Club.
Nee, genau, von der Gruppe Culture Club mit Boy George.
So. Ach so, war das.
Genau, Boy George, so heißt er. Culture Club ist die Band.
Ach so, weil man heutzutage spricht man nur noch von Boy George, ne?
Ja, ich glaube, das ist wie Vam. Da reden auch.
Ne, ja, ist so, egal. Und da hat er den.
Denkt auch niemand an den anderen.
Da hat er den Song geschrieben, Karma Chameleon. Ja. Aber der Song sollte alle schon 10 Jahre vorher auch schon von Sailor aufgenommen worden. Oder wollten sie rausbringen.
Also hat er eigentlich für Sailor geschrieben quasi.
Hat eigentlich für Sailor geschrieben, ja. Gibt es auch ein paar Aufnahmen von, auf so einer Raritäten-LP.
Der Pickett hat ausgesorgt.
Ja, der hat auch so viel ausgesorgt. Aber da hat mich auch gewundert, dass auch schon die 80 da, die 8-0 davor stand.
Mhm.
Ja, wen habe ich jetzt vergessen?
Die große Queen of Country hast du vergessen.
Dolly
Parton, die ist
ja,
auch.
Ja, die habe ich nicht vergessen, aber ich dachte, das ist jetzt so nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Ja, deine Musik ist auch nicht meine Musik, aber ganz, also wenn es eine Person gibt im Country, wo das Wort Sympathie daneben steht, also du schlägst Sympathie auf in dem amerikanischen Country-Buch und du hast daneben ein Bild von Dolly Parton. Es tut mir leid, die Person, die, also Manchmal sehe ich irgendwelche, tauchen bei mir irgendwelche Talkshow-Auftritte von ihr auf, aus allen Jahrzehnten. Und ich sehe die mir an, einfach weil die Person so sympathisch ist.
Ja,
ich meine, ich bin kein Fan von langen Fingernägeln, aber wenn sie mit ihren langen Fingernägeln dann irgendwelche komplizierten Country-Riffs spielt, als wäre das nix, dann stehe ich mit offenem Mund da und denke mir so, wie funktioniert das? Das ist der Wahnsinn. Und vor allem Dolly Parton, weil du ja so viele Leute auch hattest, die haben ja für andere Leute das Lieder geschrieben. Ich meine, ja. Die steht ja auch hinter den größten, hinter einem der größten Songs überhaupt. Die hat I Will Always Love You geschrieben. Und selber gesungen.
Muss man dazu sagen, die hat nicht, jetzt nicht nur interpretiert, sondern hat auch selber Songs geschrieben, das stimmt.
Und die Dame ist nicht nur Patentante von Miley Cyrus, die jetzt mit ihrem Hannah Montana 20-Jahr-Ding, habe ich jetzt wieder angefangen, Hannah Montana zu gucken. sondern sie hat auch einen eigenen Freizeitpark. Dollywood. Also ich habe immer, für mich war immer so ein Gedanke, ich habe es geschafft, wenn ich einen eigenen Wikipedia-Artikel habe. Und dann erfährt man, dass Dolly Parton einen eigenen Freizeitpark hat. Namens Dollywood. Dann hat sie für mich die Latte wieder hochgesetzt, dass ich gedacht habe, okay, du hast es erst dann geschafft, wenn du einen eigenen Freizeitpark hast. Also der auch öffentlich zugänglich ist, ne? Es ist nicht nur irgendwie so ein Ding, so Neverland Ranch-mäßig wie von Michael Jackson oder sowas, sondern das ist ein richtiger Freizeitpark. Ist das. Nee, also Dolly Parton.
Ja, die habe ich jetzt nicht vergessen, sondern unterschlagen in der Beziehung, weil ich ja auch die Sachen nehmen wollte, die ich auch.
Ja, die du selber hörst, ja.
Die aber selber höre.
Du hattest das gesagt mit 80, ich habe gedacht, so was war, ich glaube, Dolly Parton, die war doch auch vor kurzem 80.
Nee, nee, das hatte ich auch wohl auf dem Schirm. Die hat ja, glaube ich, so ein Album rausgebracht. Tribute-Album. Da war auch Paul McCartney dabei und Ringo Starr war auch dabei, meine ich. Mit einem.
Aber ist, glaube ich, auch sowieso ein Thema, worüber wir mal reden müssten, wären so Tribute-Alben.
Ja, da gibt es auch.
Da können wir auch eine ganze Folge zu machen.
Da gibt's ja Alben, wo andere Künstler die aufnehmen. Ne? Und dann gibt es dann Alben, wo er selber mit anderen Leuten aufnimmt. Der Künstler, da gibt es auch wieder verschiedene Arten von Tributes.
Zum Abschluss, meine Frage an dich, jetzt wo du erfahren hast, wie viele Leute 80 geworden sind, die du hörst, wie geht's dir dabei?
Ich wundere mich halt nur, dass man, und wahrscheinlich wundern sich dann viele von denen selber, dass sie 80 werden oder 80 geworden sind. Die haben auch manchmal auch 70er Jahre und die waren auch und 60er Jahre, waren ja auch harte Zeiten in Anführungsstrichen, gesundheitsmäßig und so.
Ja.
Aber im Prinzip freut man sich doch, dass sie leben. Und bin ich ganz ehrlich. Aber dann gleichzeitig auch, es geht doch, da kann nicht mehr so viel kommen, denkt man. Aber man kann sich auch irren. Viele sind ja noch nehmen noch Platten auf.
Genau, nehmen noch Platten auf. Oder wie gesagt, sind auch anders im Geschäft, ne? Hast du jetzt hier mitgekriegt mit dem einem von hier von Wizard, dass er Gin macht. Du kannst ja auch anfangen, Gin zu machen, Papa.
Ja.
Also don't support Alkohol, aber oder du machst es wie Tom Holland, den aktuellen Spider-Man-Schauspieler, der in Deutschland kennen wir das gar nicht. Wir kennen ja alkoholfreies Bier zu Genüge und es gibt auch verdammt gutes alkoholfreies Bier. Aber anscheinend in England nicht. Und der ist Brite und also hat er eine eigene Biermarke rausgebracht, die alkoholfreies Bier produziert. Biro. Also Zero und Bier. Biro. Wo ich dachte, okay, hier ist kein Markt dafür in Deutschland, weil hier hat jede große Brauerei hat ihre eigene Sorte auch als alkoholfrei.
Ja, so ziemlich. Mittlerweile wohl, ja.
Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil das, was du meinst mit Dolly Parton, das ist ein Album, hier Rockstar heißt das, da hat sie Rocklieder gecovert.
Ach so.
Und zum Teil mit den Originalinterpreten zusammen. Also da hat sie zum Beispiel Let It Be hat sie gecovert mit Paul McCartney und Ringo Starr zusammen. Und Peter Frampton ist dabei und Mick Fleetwood. Aber leider halt auch so mit Leuten wie Kid Rock hat sie auch was gemacht da und Lynyrd Skynyrd. Aber okay. Ja. Papa, wie nennen wir die Folge heute? 80 Jahre graues Haar?
Entschuldigung. Ja, viele haben noch ihre ganzen Haare. Das fand ich auch interessant.
Ich glaube, das ist das, was sich am meisten stört, oder?
Ja. Ja, das stört mich nicht.
Na, mich stört's.
Das ist ja so. Bekommt man früh Glatze, dann wird man dumm angeguckt. Hat man aber mit 60 Jahren noch volles Haar, wird man auch dumm angeguckt. Da heißt immer, ja, okay. Du trägst eine Perücke.
Ja, okay. Aber das ist halt, du und ich, wir haben den Fehler, wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns in der Jugend gebürstet haben.
Ja,
wir haben so, wer sich in der Jugend bürstet, braucht sich im Alter nicht mehr zu kämmen, ne? Oder wie ist
ja, das? So war das. Der Spruch von Opa.
Ja, und
von meinem gut. Vater.
Ja, und was der Papa macht, das sagt, das macht man natürlich nicht und dann sind wir in der Dauerspirale, was dann angeht.
Ja, das war dann meine Top 80.
Ja, das ist auch schön, Top 80. Das gefällt mir auch gut.
Das ist doch gut, oder?
Ja. Ja, dann vielen Dank, Papa. Auch vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, das mal remote aufzunehmen. Dass du gesagt hast, ja, okay, machen wir. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt, bis zum Ende bestimmt. Deshalb lasst doch gerne ein Like da oder klickt auf die Glocke oder klickt auf Abonnieren, so dass ihr keine Folge mehr verpasst. Hört euch auch gerne unsere alten Folgen an oder wartet jetzt dann irgendwie 3 Wochen vor eurem Endgerät auf die nächste. Lasst auch gerne 5 Sterne da oder 10 Sterne, also die volle Anzahl an Sternen da, wenn euch die Folge oder wenn euch generell unser Podcast gefällt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback da lasst, per Mail zum Beispiel papas-musikgeschichten@gmx.de oder auf unserer Seite von Let's Cast FM könnt ihr direkt gezielt zur Folge ein Feedback hinterlassen oder schreibt uns und folgt uns auch auf Social Media @papas.musikgeschichten. Papa, vielen Dank für die Vorbereitung.
Ja, nix zu sagen.
Für den Einblick in ganz viele Musiker und fürs Ideensammeln für die nächsten Folgen. Also ich glaube, würde man sagen, diese Folge wird auch Folgen haben. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ja, nochmals vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ja, tschüss.